وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما
In diesen Versen geht es um den Anbruch des Auferstehungstages und das, was dann geschehen wird. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. An jenem Tag, da die Sonne verhüllt ist, und die Sterne ohne Licht sind, und die Berge in Bewegung geraten, und höchste irdische Werte verlassen und vergessen werden, und sich das wilde Getier versammelt, und die Meere sich aufbäumen und ineinander wogen, und jedermann mit seinesgleichen zusammengebracht wird, und die lebendig verscharrten kleinen Mädchen gefragt werden, warum nur wurdest du umgebracht? Und die Tatenbücher aufgeschlagen werden und der Himmel entschleiert wird und das Feuer der Verdammnis auflodert und das Paradies nahegebracht wird. An jenem Tag wird jedermann wissen, was er sich bereitet hat.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Sonntag, dem 28. Juli 2024, gleich dem 7. Mordort 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Denken im Spiegel des Nahjul Balagha. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Bleiben Sie dran!
Volkstümliche Erzählungen aus Iran.
Wir begrüßen Sie, liebe Hörerfreunde, wieder zu einem kurzen theoretischen Teil über volkstümliche Erzählungen und dem darauffolgenden konkreten Beispiel. Wir haben bereits typische Eigenschaften des Massals angeführt. Ein weiteres Merkmal eines Massal besteht darin, dass es Denken und Lebensbräuche eines Volkes widerspiegelt. Schon die ganz kurzen Massal, nämlich die Sarbul Massal, die Sprichwörter, geben über diese Dinge Auskunft. Soziologen sagen, dass Sprichwörter Aufschluss über die sozialen Werte und Antiwerte geben, die von einer Bevölkerung akzeptiert bzw. abgelehnt werden. Die Sprichwörter geben also mehr als die schriftliche Literatur, Prosa und Poesie, das Denken in einer Gesellschaft wieder. Die Literatur stammt von bestimmten Autoren, aber Sprichwörter kommen aus der Mitte des Volkes. Sie werden nicht nur von bestimmten Leuten, sondern von allen verwendet. Sie sind also ein Spiegel der Gesellschaft und der Geschichte eines Volkes. Forscher sehen in den Massal und Sarbul Massal eine Art praktische Anleitung fürs Leben. Diese kurzen Parabeln und Sprichwörter zeigen uns, was unsere Pflicht in der Gesellschaft ist. Wie wir mit unbequemen Dingen klarkommen sollen, wie wir uns vor Verwerflichen hüten müssen und wie man wann und wo vernünftig vorgehen soll, um keine Enttäuschung zu erleben. Alle Massal enthalten eine Lehre fürs Leben. Wenn jemandem gesagt wird, alles, was unbedeutend erscheint, wird einmal etwas nützen. Und wird der Mensch gemahnt, dass er das, was er besitzt, schätzen soll und nichts als wertlos und unbedeutend betrachten darf. Es dauert Jahre, bis ein Massal überall Verbreitung gefunden hat. Wenn ein Massal seit langer Vergangenheit bis heute immer noch vom Volk verwendet wird, lässt sich daraus schließen, dass viele der heutigen Gewohnheiten und Sitten den Gewohnheiten und Bräuchen, die es vor Jahrhunderten gab, ähneln. Dieser Aspekt ist für volkskundliche und soziologische Studien von großer Bedeutung. Massal und insbesondere die Sarbul-Massal sind ein zuverlässiger Beleg für die Kultur, das Denken und die Überzeugungen der Vorfahren. Aus den vielen Massal und Sprichwörtern lassen sich wichtigste Informationen über Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Lehre entnehmen. Nun aber zu unserem konkreten Beispiel, nämlich das Massal Khane marv shode chenar jaloy khane ash ra nemibinad. Das heißt, in der Stadt Marv, die früher zu Iran gehörte, heute liegt sie in Turkmenistan, lebten einmal zwei sehr gute Freunde. Einer der beiden Freunde trat auf der Suche nach Wissen eine lange Reise an. Der andere blieb in Marv und wartete auf den Tag, dass sein Freund irgendwann einmal wieder zurückkehrt. Er betrieb Handelsgeschäfte, hatte ein gutes Einkommen und war geachtet. Die Bürger vertrauten ihm. Einige Zeit, nachdem die beiden Freunde sich getrennt hatten, starb der Verwalter von Marv. Da entschied der Kalif, dass der vertrauenswürdige Händler sein Nachfolger wird. So wurde also einer der beiden Freunde zum Gouverneur von Marv. Es vergingen einige Jahre. Der Gouverneur von Marv war sehr reich geworden. Er kaufte sich ein großes Haus, um von dort aus die Stadt zu verwalten, und stellte viele Leute in seinen Dienst. Keiner konnte mehr so leicht wie früher bei ihm vorsprechen. Er erteilte an alle Befehle und alle fürchteten ihn.
Der Freund des Gouverneurs war ein großer Gelehrter geworden und in seine Stadt zurückgekehrt. In seiner Heimatstadt angekommen, suchte er sofort das Haus eines alten Freundes auf. Doch die Nachbarn erzählten ihm, dass er es verkauft hat, zum Gouverneur ernannt wurde und nun in einem großen Haus lebt. Da machte er sich gleich auf den Weg zu dem neuen Haus seines Freundes. Aber als er es betreten wollte, versperrte man ihm den Weg. Die Wächter des Gouverneurs sagten: »Du kannst das Haus des Gouverneurs doch nicht einfach ohne Erlaubnis betreten. Wer bist du überhaupt? Was willst du hier?« Der Gelehrte sagte: »Ich bin doch kein Fremder. Ich bin ein alter Freund des Gouverneurs. Jahrelang haben wir uns nicht gesehen.« Ein Wächter sagte: »Nein, so geht das nicht. Setz dich dort unter dem Baum und warte, bis der Gouverneur das Haus verlässt. Wenn er dich sieht, kannst du mit ihm reden, wenn ihm das recht ist.« Vor dem Haus des Gouverneurs stand eine große Platane. Der Gelehrte setzte sich in ihren Schatten. Einige Stunden vergingen. Es war am späten Nachmittag und wurde langsam dunkel, als es hieß, dass der Gouverneur das Haus verlassen wollte. Der Gelehrte stand auf und blieb wartend unter der Platane stehen. Der Gouverneur kam aus dem Haus, umgeringt von einer Schar von Leuten. Während er mit den anderen sprach, ging er auf seine Kutsche zu, bestieg sie und die Kutsche setzte sich in Bewegung. Er hatte seinen alten Freund unter der Platane überhaupt nicht bemerkt. Der Gelehrte war zuerst sehr enttäuscht, dann tröstete er sich: »Die anderen in seiner Begleitung haben nicht zugelassen, dass er mich sieht. Vielleicht war es auch schon zu dunkel. Morgen wird er mich bestimmt bemerken.« Am nächsten Tag wartete er wieder unter der Platane darauf, dass sein alter Freund das Haus verlässt. Aber es wiederholte sich das Gleiche wie am Vortag. Das ging so einige Tage, bis der Gelehrte schließlich zu dem Schluss gelangte, dass sein Freund zu beschäftigt ist und es nicht so leicht zu einem Treffen kommen kann. Deshalb ging er nicht mehr zur Platane. Er suchte sich eine Arbeit und unterrichtete an einer Madrasa, einer theologischen Lehrstätte. So verging einige Zeit. Eines Tages hieß es in Marv, der Gouverneur sei abgesetzt worden. Bald darauf wurde ein anderer zum Gouverneur ernannt. Da suchte der Gelehrte erneut das Haus seines alten Freundes auf. Jetzt gab es keine Wächter mehr vor der Tür. Er klopfte an und trat ein. Die beiden Freunde, die sich jahrelang nicht gesehen hatten, schlossen sich in die Arme. Der ehemalige Gouverneur sagte traurig zu seinem Freund, dem Gelehrten: »Ach, ich habe gehört, dass du zurückgekommen bist, aber ich hätte nicht gedacht, dass du mich vergisst und mich erst so spät besuchen kommst. Es wäre schön gewesen, wenn du mich besucht hättest, als ich Gouverneur war.« Da erzählte ihm der Gelehrte, dass die Wächter ihn nicht ins Haus gelassen hatten und wie oft er im Schatten der Platane darauf gewartet hatte, dass ihn der Gouverneur beim Verlassen des Hauses bemerkt. Er sagte: »Du hast gar nicht auf deine Umgebung geachtet und so konnte ich dich nicht ansprechen.« Da seufzte der ehemalige Gouverneur und sagte: »Du hast recht. Ich war stolz und eingebildet und hab nur die Schmeichler um mich herum gesehen. Ich war so von mir eingenommen, dass ich noch nicht einmal die große Platane gesehen habe, geschweige denn dich in ihrem Schatten bemerkt hätte.« Da sagte der Gelehrte: »Vergessen wir das, aber gib Acht, dass der Stolz dich in Zukunft nicht mehr blendet.« Seitdem verwendet man auf jemanden, der reich und mächtig wird und seine alten Freunde vergisst, das Masal. خانه مرف شده چنار جلوی خانه‌اش را نمی‌بیند. Er ist wie der Verwalter von Marv geworden und sieht selbst die Platane vor seinem Haus nicht.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Salare Aghili mit dem Titel Mehr und Mah, das heißt Sonne und Mond. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Denken im Spiegel des Nahdul Balagha.
Imam Alis Denken im Spiegel des Nahdul Balagha. Im letzten Teil haben wir davon gesprochen, dass Imam Ali alaihi salam während seiner Regierungszeit nichts unterließ, um die Armut zu beseitigen. Als er das Amt des Kalifen akzeptierte, hatte sich unter seinem Vorgänger Osman der Reichtum bei einer besonderen Bevölkerungsschicht der Umayyaden angehäuft und es war eine tiefe Kluft zwischen Arm und Reich entstanden. Imam Ali setzte sich daher in Wort und Tat dafür ein, diesen Missstand zu beseitigen, indem er die Armut an den Wurzeln bekämpfte. Er strebte eine Gesellschaft an, in der Arm und Reich gleich behandelt und einander angeglichen werden. Wir möchten heute das Thema Armut und Armutsbekämpfung aus der Sicht des Imams besprechen. Jeder hat gemäß der Meinung Imam Alis das Recht auf ein menschenwürdiges Leben. Wenn eine Gruppe von Menschen im Reichtum versinkt und eine andere Gruppe in Not und Armut zubringt, liegt es daran, dass die Reichen nicht ihrer Aufgabe nachkommen, den Bedürftigen zu helfen, oder weil die Armen nicht ihre Pflicht erfüllen, nach einem würdigen Leben zu streben. Es gibt jedoch noch einen dritten Faktor, und zwar kann es daran liegen, dass ungeeignete Personen regieren und keine Gerechtigkeit in der Wirtschaft und Gesellschaft herstellen. Gemäß Denkschule Imam Alis ist es eine Pflicht der islamischen Regierung, den Notleidenden zu einem geeigneten Leben zu verhelfen. In der historischen Anweisung an seinen Gouverneur in Ägypten, Malik Ashtar, unterstreicht er, dass keine Bevölkerungsgruppe ohne die andere bestehen kann. Er macht ausdrücklich auf die unterste Schicht aufmerksam, die besonders bedürftig ist. Es heißt in dieser Anweisung, für jeden von ihnen, diesen Gruppen hat Allah seinen Anteil festgeschrieben und die Grenzen dafür als verpflichtend in seinem Buch niedergelegt.
Thank you.
Die Armut ist ein Missstand und wenn dieser unbeachtet bleibt, entsteht eine soziale Krise, die der ganzen Gesellschaft schadet. Daher hat Imam Ali alaihi salam gesagt, Armut ist ein gewaltiger Tod. Der Imam hat in vielen Fällen auf die negativen Folgen der Armut hingewiesen und verschiedene Empfehlungen zur Armutsbekämpfung gegeben. In einem Brief an Imam Hassan alaihi salam sagt er, »Mein Sohn, tadle keinen Armen, der nicht genug zu essen hat, denn jemand, der nicht richtig satt wird, begeht viele Fehler.« Damit meinte der Imam, dass große Not den Menschen ganz oder zum großen Teil von den moralischen Tugenden abhält. Um Armut zu beseitigen und ein Gleichgewicht in der Gesellschaft herzustellen, muss ihren Ursachen nachgegangen werden. Die Vermögensanhäufung bei den Reichen ist in den Augen einiger ein armuterzeugender Faktor. Darüber sagte Imam Ali in der Weisheit 328, »Wahrlich, Allah, der Erhabene, hat im Besitz der Reichen den Anteil für die Nahrung der Armen zur Pflicht gemacht. Es gibt keinen, der hungert, ohne dass ein Reicher damit mit seinem Anteil ausgestattet war, und Allah, der Erhabene, wird sie, die Reichen, danach befragen.« Wenn Herrscher und Regierungsbeauftragte nach Anhäufung von Reichtum streben, werden auch ihre Verwandten und die Leute in ihrer Umgebung und ihre Beamten nicht anders sein. Der Reichtum einer Gesellschaft häuft sich also bei dieser Schicht an und es entsteht ein großer Klassenunterschied. Zu dieser Situation war es unter Osman, dem dritten Kalifen, gekommen. In seinem Schreiben, Brief 53 an Malik Ashtar, weist Imam Ali darauf hin, dass die Armut verheerend wirkt und auf die Plünderung durch Herrschende zurückgeht, die nicht darauf vertrauen, an der Macht zu bleiben. Imam Ali alaihi salam hat selber, obwohl er der mächtigste Mann war, sich so ernährt und gekleidet wie die untersten Schichten. Es gibt zahlreiche Beispiele für das schlichte Leben Imam Alis. Wir führen hier eines an, und zwar berichtet Ahnaf ibn Reis wie folgt. Einmal hatte ich Muawiyah an seinem Hofe aufgesucht, und zum Mittagessen wurde so viele warme und kalte, saure und süße Speisen für mich aufgetragen, dass ich mich wunderte. Dann brachten sie noch eine Speise, die ich gar nicht kannte. Ich fragte, was ist das denn? Da sagte Muawiyah, diese Speise wird aus Entendärmen zubereitet. Sie werden mit Hirn vom Schaf vermischt, an Pistazienöl angebraten und mit Rohrzucker übergossen. Ahnaf ibn Reis fährt fort. Da kamen mir die Tränen und ich musste weinen. Verwundert fragte Muawiyah, warum weinst du denn? Ich sagte, ich muss an Ali ibn Abi Talib denken. Einmal war ich bei ihm zu Hause. Als es Zeit zum Essen wurde, sagte er, sei mein Gast. Dann brachte er ein versiegeltes Bündel herbei. Ich fragte, was ist da drin? Er, Gerstenbrot. Ich, hast du Angst, dir etwas davon zu nehmen, oder möchtest du, dass keiner davon isst, so dass du es versiegelt hast? Er, nein, keines von beiden. Ich fürchte nur, dass meine Kinder sich Tierfett oder Olivenöl darauf schmieren. Ich fragte, o Befehlshaber der Gläubigen, ist das denn Haram? Er erwiderte, nein, aber die rechtmäßigen Führer müssen sich wie die Bedürftigen ernähren, damit die Armut nicht zur Rebellion unter den Armen führt und sie sich immer, wenn ihnen die Armut zusetzt, sagen, keine Angst, das Essen des Befehlshabers der Gläubigen ist wie unseres.
Das Streben nach einer Monopolstellung ist einer der Gefahren für die Gesellschaft und die Entstehung von Armut. Die Monopolisierung von Vermögen in der Hand einiger weniger führt zu zunehmender Armut in den unteren Schichten. Dazu kommt es, Wenn Herrscher einer bestimmten Gruppe eine bessere Position gegenüber der Volksmasse verschaffen, dieser Gruppe werden alle Möglichkeiten in der Gesellschaft verfügbar gemacht, während die anderen verarmen. Meistens sind es Leute, die dem Herrscher nahestehen. Sie lassen andere, insbesondere Mitglieder der armen Schicht, nicht an dem Wirtschaftskreislauf teilnehmen. Imam Ali alaihi salam sagt über solche Herrscher, die ihren Freunden eine solche unberechtigte Gelegenheit bieten: Die Zerstörung eines Landes ist das Resultat der Armut seines Volkes, und die Armut eines Volkes ist das Resultat der Raffgier der Regierenden. Imam Ali alaihi salam sagt auch im Brief 62: Ich bin betrübt, dass die Törichten und Sündigen dieser Umma, der islamischen Weltgemeinde, die Angelegenheit der Menschen in die Hand nehmen und das Eigentum Gottes unter sich weitergeben und den Dienern Gottes Entbehrungen auferlegen und sie zu ihren Sklaven machen. Eine hässliche Angewohnheit ist das Faulenzen. Faulenzerei wirkt sich negativ auf Privatleben und Gesellschaft aus. Imam Ali alaihi salam hat Arbeitsscheu mehrmals verurteilt. Zum Beispiel hat er über den Zusammenhang mit den Armut gesagt: Armut entsteht, wenn bestimmte Dinge zusammen auftreten, zum Beispiel Trägheit zusammen mit Unfähigkeit. Auf der anderen Seite hat Imam Ali alaihi salam deswegen auch versucht, die Bedeutung der Arbeit in der islamischen Kultur zu bekräftigen und die Menschen dazu angespornt und gesagt: Kein Tun auf dem Wege Gottes ist wichtiger als eure Anstrengung, die Bedürfnisse eurer Kinder und eurer Ehefrau zu erwidern. Außerdem hat er gesagt: Die Schatzkammer des Menschen ist seine Arbeit. Er selber galt als bestes Vorbild für Arbeit und Bemühung. Als er Vorsteher der Muslime geworden war, hat er trotz aller damit verbundenen Aufgaben, wenn immer es möglich war, gearbeitet. Ibn Abil Hadid, ein großer Gelehrter der sunnitischen Schule, hat über Imam Ali alaihi salam geschrieben: Er arbeitete mit eigenen Händen, er pflanzte laufend etwas an, bewässerte das Land, legte Dattelkerne in die Erde und zugleich hat er, nachdem er den Boden kultiviert hat, viele Felder und Bewässerungskanäle für die Armen gestiftet.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Mohammad Isfahani mit dem Titel Bato, auf Deutsch mit dir.
از این که عاشق تو هم حس غرور میکنم، دوباره با سلام تو تازه تازه میشم، با نفس ساده تو غرق ترانه میشم، با تو ستاره میشم، با تو ستاره میشم، ستاره میشم، با تو ستاره میشم، با تو ستاره میشم، با تو ستاره
Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Weiterhin guten Empfang.
Islam, Ernährung und Gesundheit.
Hallo liebe Hörerfreunde der Beitragsreihe Islam, Ernährung und Gesundheit. In der letzten Folge haben wir über mäßiges Essen gesprochen. Maßlosigkeit beim Essen und deren schädliche Folgen auf Körper und Seele sind Themen, die schon in der vergangenen Woche behandelt wurden. In der heutigen Sendung werden wir dieses Thema weiter besprechen. Über mäßiges Essen gibt es sehr viele wertvolle Erläuterungen in islamischen Texten. Religiöse Gelehrte verachten den Genuss von köstlichen Speisen nicht, aber es ist wichtig zu wissen, wie man richtig und mäßig isst. Wenn ein Mensch sein ganzes Leben nur auf Genüsslichkeit ausrichtet und diese zu seinem einzigen Ziel macht, was ist dann der Unterschied zwischen einem Menschen und den anderen Lebewesen? Folgender Satz von Imam Ali ist sehr wichtig und regt zum Nachdenken an. Liebe das Leben nicht aufgrund des Essens, sondern liebe das Essen, um zu leben. Imam Sadr a.s. vertritt die Meinung, dass diejenigen, die normal essen, bei allen Völkern beliebt sind. Denn dies hat sowohl äußerliche als auch innerliche Vorteile. Heutzutage wird das Thema von einer mäßigen Nahrungsaufnahme sehr oft behandelt. Zum Beispiel, um eine gute Figur zu haben, soll man wenig essen. Psychologen sind der Meinung, dass diejenigen, die zu viel Nahrung zu sich nehmen, körperlich keine schöne Figur haben und wenn sie dann in der Gesellschaft erscheinen, unter psychischen Problemen wie Angst leiden. Mediziner meinen, dass man durch zu viel Essen früher alt wird, denn bei einer Person, die überernährt ist, werden die Verdauungsorgane überbeansprucht, was sich auf das Lebensalter auswirkt. Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, sprach: Kein Fass hat der Sohn von Adam schlechter füllen können als das Bauchfass. Dabei hätte er für sein Leben nur ein paar Löffel benötigt. Es wird gesagt, dass ein ägyptischer Arzt vor 3600 Jahren scherzhaft sagte: Ein dicker Mensch wird mit einem Viertel der Menge, die er isst, auch überleben, und von dem restlichen Dreiviertel leben die Ärzte. Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, erzählte einmal eine Geschichte über Jesus Christus. Er sagte: Eines Tages ging mein Bruder Jesus durch eine Stadt, dort hörte er ein Ehepaar streiten. Jesus fragte sie: Was ist denn mit euch los? Der Mann antwortete: O Prophet Gottes, das ist meine Frau und es gibt nichts gegen sie einzuwenden. Sie ist eine gute Frau, aber ich möchte sie verlassen. Jesus fragte ihn nach dem Grund. Er antwortete: Meine Frau sieht im Gesicht nicht mehr frisch und schön aus, obwohl sie nicht alt ist. Da betrachtete Jesus die traurige Frau und sprach sie an: Möchtest du wieder schön und frisch aussehen? Die Frau wunderte sich und antwortete mit Ja. Jesus, Friede sei mit ihm, sagte: Beim Essen solltest du, bevor du satt bist, aufhören. Denn wenn dein Magen überfüllt ist, wird dein Gesicht seine Frische verlieren. Die Frau nahm die Empfehlung Jesus Christus wahr und nach einiger Zeit sah sie wieder frisch und fröhlich aus.
Sich zu ernähren, wenn man Hunger hat, und aufzuhören, bevor man satt wird, sind auch wertvolle Lehren vom Prophet Muhammad. In der Tat kann man behaupten, dass der Islam mit seinen logischen, mäßigen Empfehlungen sehr auf die Gesundheit des menschlichen Körpers und dessen Seele achtet. Imam Ali sagte: Derjenige, der wenig isst, kann klar und logisch denken. Dieser kurze Satz will uns sagen, dass man beim Hungrigsein empfindlicher ist und besser denken kann und auch wachsamer ist. Mit anderen Worten, das zu viele Essen und Trinken stoppt das geistige Wachstum. Dies wurde auch wissenschaftlich bewiesen. Mediziner sind der Meinung, dass das viele Essen im Magen mehr Enzyme braucht, die Magenwand produzieren muss. Daher wird mehr Blut ins Verdauungssystem fließen und weniger ins Gehirn. Dabei benötigt das Gehirn mehr Blut als die anderen Organe, denn durch das Blut gelangt Sauerstoff und Nahrung in unsere Denkzentrale. Aus diesem Grund sinken die geistigen Aktivitäten bei überernährten Personen und diese sind weniger kreativ und innovativ. Auch in islamischen Lehren wurden die psychischen und moralischen Folgen von zu vielem Essen erwähnt, wie etwa Herzlosigkeit und Selbstsucht sowie der Verlust von Tugendhaftigkeit. Prophet Muhammad sagte, dass man einen gesunden Körper und ein reines Herz durch weniges Essen erreichen kann. Fasten ist eine der Säulen des Islam. Über die heilenden Wirkungen des Fastens sprach Prophet Mohammed wie folgt: Fastet, damit ihr eure Gesundheit sichert. Dr. Akbar Ejroi erwähnt über das Fasten sehr interessante wissenschaftliche Punkte. Er sagt, manche nicht-muslimische Ärzte und Experte haben herausgefunden, dass der Verzicht auf Essen und Trinken der beste Weg zur Heilung von Krankheiten ist. Er meint, dass das Fasten auf Beschwerden wie Verdauungsstörungen, Bluthochdruck, hoher Cholesterinspiegel und Diabetes eine große Wirkung hat. Nach seiner Meinung wird durch den Verzicht auf Essen und Trinken der Körper die unnötigen Fettanteile verbrennen und daher verhindert er auch, dass der Mensch übergewichtig wird. Ein österreichischer Arzt namens Bazilius meinte, bei der Behandlung von Krankheiten ist gut möglich, dass Hunger eine größere Wirkung hat, als Medikamente wirken können. Ein weiterer europäischer Arzt namens Helber ordnete seinen Patienten an, ein paar Tage auf das Essen zu verzichten und danach leichte Speisen zu sich nehmen. Dr. Ejroi sieht die Wirkung des Hungergefühls und Fastens auf manche Krankheiten darin, dass der Körper durch Hungerleiden zu den Nahrungsreserven greift. Wenn es von außen kein Essen für den Körper gibt, werden automatisch fürs Überleben die Reserven zum Einsatz kommen. Das heißt, der Körper ernährt sich von dem, was er vorher gespeichert hat. Zuerst greift er zu den Zucker- und Fettstoffen und danach zu jenem Gewebe, das nicht mehr funktioniert. Fasten oder eine bestimmte Zeit Hungerleiden verursachen, dass krankes Gewebe mit neuem ersetzt wird. Aus diesem Grund sind manche Ärzte der Meinung, dass Fasten das Jungsein wieder zurückbringen kann. Fasten ist ein aufbauendes, weises Programm. Es hat außer körperliche Einflüsse auch viele geistige und moralische Vorteile. Religiöse Großgelehrte beschreiben die Rolle des Fastens auf Seele und Moral wie folgt. Fasten hält den Menschen von schlechten Taten fern und hilft ihm, die spirituelle Vollkommenheit zu erreichen. Obwohl die Humanwissenschaft nicht alle Geheimnisse der islamischen Lehren klären konnte, gelangt es der Menschheit dennoch, manche Realitäten dieser himmlischen Programme zu erkennen. Bis zu einer weiteren Folge. Betrug.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Karilerden Abdülbasit'ten Fatır Suresinin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la'in ja'ahum nadhirun layakununna ahda min ihda